Ja, ich weiß nicht, ob ihr Hobbys habt. Ich spiele gerne Gesellschaftsspiele. Ich mache auch andere Dinge sehr gerne, aber ich spiele auch Gesellschaftsspiele. Wer macht das auch gerne von euch? Ein paar? Wer kennt das Spiel? Das ist unter jungen Leuten eher bekannt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gespielt habt. Wer kennt Poker? Ah, kennen doch einige. Wie schön. Die, die Poker nicht kennen, wer kennt Kniffel? Kniffel. Okay. Ja, es hat einige Parallele von den Kombinationen, nur Poker ist noch ein bisschen anders. Und ich finde das Interessante bei Gesellschaftsspielen nicht das Gewinnen oder das Verlieren. Also wenn ich mal dann auch verliere, dann mache ich mir Gedanken an meiner Strategie. Was habe ich falsch gemacht? Also ich bin ein Stratege und ich mag gerne zu überlegen, wie kann ich die anderen überlisten, um zu gewinnen. Das Gewinnen ist dann nur ein Nebeneffekt, aber es macht auch Spaß, dann zu gewinnen. Aber das Interessante bei Gesellschaftsspielen ist die Strategie dahinter. Ich habe euch das Spiel mal mitgebracht und das Spiel funktioniert so. Ich möchte euch ein bisschen aufzeigen. Ah, das ist jetzt die Kombination, die hier vorne ist, dass ihr es ein bisschen seht. Jeder Spieler bekommt beim Pokern zwei Karten. Zwei Karten, jeder Spieler. Und dann gibt es halt so ein Symbol, ja, es gibt vier verschiedene Symbole und dann gibt es natürlich die Zahl 2 bis 10 und dann gibt es den Buben, die Dame, den König und Ass. Kennt jemand solche Karten schon mal gesehen? Ja, bei einigen ist das verpönt, aber es geht jetzt nicht um das Spiel oder das Kartenset, sondern ich möchte euch was erklären und nachher ein paar Gedanken geben, mit auf den Weg geben. Jetzt habe ich mal Folgendes. Ich habe hier drei Spieler eingeteilt und ein Spieler hat zwei Könige. Kann ich die andere PowerPoint sehen? Könnt gerne mal umsteigen. Es ist wichtig, beim Spiel ist es so, dass jeder zwei Karten hat und während dem Spiel werden bis zu 5 Karten ausgelegt. Und jetzt muss man eine Kombination haben. Die 5 Karten gelten jedem Spieler und jeder hat 2 Karten. Und dann muss man eine Kombination haben, um den anderen zu gewinnen. Und das sind die Kombinationen, die es gibt. Wenn man von den 7 Karten, also 5 Karten, die offen sind und 2 in der Hand, keine Kombination hat, dann zählt einfach die höchste Karte. Die höchste Karte ist in dem Fall Ass bei dem Poker. So, dann gibt es auch ein Paar. Ein Pärchen ist jedem klar, ne? Es sind 2 gleiche Karten. Wie bei Kniffel. 2 Einser oder 2 Zweier. Beim Pokern sind es ein Pärchen sind es 2 gleiche Karten. Und dann gibt es 2 Paare. 2 Paare ist auch jedem verständlich, oder? Man hat dann einmal Ass-Ass oder König-König oder 6-6. Es ist egal. Wichtig ist, dass es 2 Pärchen gibt. Danach gibt es ein Drilling. Ein Drilling ist auch jedem klar. 3 gleiche Karten. Danach gibt es die Straße. Straße ist bei Kniffel auch so. Es ist aufeinanderfolgend, ja? 2, 3, 4, 5, 6 oder es gibt eine höhere Straße, 10, Bube, Dame, König, Ass. Ja, es muss auch eine Straße sein. Dann gibt es den Flash und der Flash, da geht es um die Symbole. Da muss es 5 gleiche Symbole geben. Ja, da geht es nicht um die Reihenfolge, es geht um keine Straße, es geht einfach nur um die Symbole. Und das ist dann stärker als die Straße. Dann gibt es das Full House, das kennt man auch von Kniffel. Das ist ein Drilling und ein Zwilling muss man haben. Also man muss es schaffen, von den 5 Karten, die auslegen, eine fehlt hier im Moment, und von den 2 Karten, die man in der Hand hat, eine gute Kombination zu bekommen. Und dann gibt es ein Vierling. Ein Vierling ist auch jedem klar. Es ist ganz schwer, ein Vierling zu bekommen, denn es gibt nur 4 Karten im ganzen Stapel, ein Vierling zu bekommen. Und das ist natürlich, die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Dann gibt es die Straight Flush und Royal Flush. Das ist eigentlich nichts anderes als die Straße kombiniert mit den Symbolen. Das heißt, es müssen 5 gleiche Symbole sein und aufeinanderfolgend sein. Und der Royal Flush ist halt die größte Straße, die es gibt, mit den gleichen Symbolen. Also wenn ihr nicht alles verstanden habt, kein Problem. Ja, kein Problem. Nur wisst ihr, was das Interessante bei dem Pokern ist? Man setzt ja jede Runde und so Chips oder andere spielen mit Geld oder was auch immer. Und man setzt jede Runde, weil man hofft, das alles zu gewinnen. Und jedes Mal, wenn eine Karte rausgelegt wird, dann sieht man schon, welche Wahrscheinlichkeit habe ich für irgendeine Kombination. Und das Interessante beim Pokern ist, dass meistens die letzte Karte, die gelegt wird, alles entscheidet. Alles entscheidet. Es kann dich komplett deine Kombination kaputt machen oder und der andere gewinnt oder du gewinnst und die letzte Karte entscheidet oft das Spiel. und man weiß nicht, ob man das kriegt oder nicht. Und dann gibt es diesen Begriff beim Pokern, All-In. All-In heißt, ich setze wirklich alles auf eine Karte. Mein ganzes Hab und Gut. Ich setze alles darauf, um alles zu gewinnen. Auf die eine letzte Karte, die gelegt wird. Warum erzähle ich euch das Spiel? Ich will euch nicht Pokern beibringen. Gott setzt alles auf eine Karte. Für dich und für mich. Gott ist derjenige, der alles auf eine Karte setzt. Diese letzte Karte, die aufgedeckt wird, entscheidet, ob das Reich Gottes gewinnt oder ob das Reich Gottes scheitert. Gott setzt alles auf eine Karte, nämlich auf seinen Sohn Jesus Christus. Ich möchte mit euch die Versuchungsgeschichte Jesu durchgehen. Die meisten von euch kennen ja die Verse aus Matthäus Evangelium Kapitel 4. Aber ich weiß nicht, ob euch ein paar Sachen aufgefallen sind. Ich möchte mit euch diese drei Versuchungsarten durchgehen, warum das überhaupt Versuchungen sind. Und ich möchte uns dann was für die Woche, für den Alltag mitgeben. Ist der Bibeltext da? Ja. Nach der Taufe sagt Gott eine Stimme, Gott spricht aus dem Himmel und sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Und Jesus weiß, wer er ist. Er weiß, wohin er gehört und er weiß, wer sein Vater ist. Und dann steht Folgendes. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Womit? Mit welchem Ziel? Damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Ist es euch schon mal aufgefallen, dass Gott der Aktive ist, der Jesus in die Wüste schickt? Es ist unglaublich. Gott schickt seinen Sohn in die Wüste und diese Wüstenzeit symbolisiert eigentlich die Wüstenzeit von Israel in der Wüste. Israel war 40 Jahre in der Wüste. Jesus geht für ein Jahr, ein Tag pro Jahr auch in die Wüste, um das Gleiche zu erleben wie Israel. Es gibt einen Unterschied. Gott war nachts, die Gegenwart Gottes war beim Volk Israel dabei, in der Wolkensäule nachts, in der Feuersäule nachts, damit die nicht frieren. Am Tag war die Wolke da, dass sie nicht in der Hitze sind. Und dann, das waren die zwei Unterschiede. Und in der Wüste gibt's kein Essen. Es gibt kein Trinken, es gibt kein Fleisch. Und Jesus wird von Gott, seinem Vater, in die Wüste geschickt, mit einem Ziel, versucht zu werden. Er soll genau dasselbe erleben wie das Volk Israel. Gott setzt alles auf eine Karte, auf seinen Sohn Jesus Christus. Könnt ihr euch das vorstellen? Nach dem Sündenfall ist der Mensch getrennt von Gott. Die Erbsünde herrscht. Die Sünde herrscht, der Tod herrscht und wir Menschen, wir können das Problem nicht lösen. Israel konnte das Problem nicht lösen. Das Gesetz konnte das Problem nicht lösen, das Gott gegeben hat. Und Gott will das Problem lösen, indem er alles auf eine Karte setzt, auf die letzte. Gott macht all in und sagt, auf meinen Sohn setze ich und mein Sohn soll das Problem beheben. Würde Jesus scheitern, wäre das Reich Gottes gescheitert. Das Problem wäre dann, wir wären immer noch Sünder, wir wären immer noch nicht begnadigt, wir wären immer noch nicht in der Versöhnung zwischen Gott und uns. Die Versöhnung gäbe es immer noch nicht. Und dann lesen wir weiter, ab Vers 3. Und der Versucher trat zu Jesus und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus aber antwortet und sprach, es steht geschrieben im 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 3, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Seltsam, oder? Ich möchte es mal versuchen, mit meinen Worten zu erklären. Satan kommt und er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, du hast doch Hunger. Und dann mach doch aus den Steinen Brot. Interessant ist, dass der Versucher immer den günstigsten Zeitpunkt sucht, wo er mit Leichtigkeit Jesus oder die Menschen versuchen kann. Nach 40 Tagen, wenn Jesus hungert, Satan hätte auch nach 2 Tagen kommen können oder nach einer Woche. Nein, er kommt wirklich dann, wenn Jesus körperlich als Mensch und Gott auf dieser Erde schwach ist und essen und Hunger hat. Es ist erstaunlich. Jetzt ist es so, dass Satan ihm sagt, wenn du Gottes Sohn bist, beweis doch deine Sohnschaft, deine Gottesschaft, dann mach doch aus den Steinen Brot. Es ist doch eine Leichtigkeit, oder? Für Gott ist das eine Leichtigkeit. Für uns Menschen geht das nicht, aber für Gott ist es eine Leichtigkeit und Jesus ist der Sohn Gottes und für ihn ist es eine Leichtigkeit. Warum ist das eine Versuchung? Ich meine, Jesus hat viele Wunder getan. Warum ist das eine Versuchung, um Jesus zum Scheitern zu bringen und das ganze Erlösungswerk zunichte zu machen? Als Israel in Ägypten war, hatten die auch Essen? Die hatten kein Essen. Was haben die gemacht? Die sind zu Mose gekommen und haben gemurrt und sagten, warum hast du uns hierher gebracht? Warum hat Gott uns hierher gebracht? Damit wir hier sterben? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Gott erlöst das Volk, ja, führt es in die Wüste mit dem Ziel zum Tode zu bringen? Das macht doch gar keinen Sinn. Dann macht das Erlösungswerk doch gar keinen Sinn, oder? Ich erlöse doch keinen Menschen, um nachher ihn umzubringen in der Wüste. Und das ist die Situation, die in Israel immer wieder vorhanden war, in Ägypten. Und die hatten kein Essen. Was macht Gott? Er gibt ihnen Manna. Das ist total erstaunlich, was da passiert. Gott sagt, für jeden Tag, für die Familie soll so viel sammeln, wie sie braucht für den Tag. Wenn die mehr sammeln, wird es am nächsten Tag, kommen dann die Würmer und Geschwüre rein, das geht kaputt, dann könnt ihr nicht mehr davon essen. Aber am 6. Tag sollt ihr 2-mal sammeln. Da funktioniert es, dass du für 2 Tage sammeln kannst, damit ihr am Sabbat nicht sammeln werdet. Da wird nämlich Gott kein Manna schicken. In der Wüste hat Gott ihnen Fleisch jeden Tag gegeben, ihnen Wasser gegeben. Und interessant ist, wie antwortet Jesus auf die Sache? Jesus sagt, in 5. Buch Mose 8,3 steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Glauben wir jetzt wirklich, dass Jesus sagt, Satan, ich bin zwar jetzt in Gott, in Menschgestalt und ich habe auch Hunger und ich brauche auch Schlaf. Und sagt Jesus wirklich, nee, ich lebe nur vom Wort Gottes und ich brauche kein Essen, keine Nahrung. Ich fühle mich zwar körperlich jetzt schwach nach 40 Tagen, ich habe Hunger, aber ich brauche kein Essen. Ist es das, was Jesus hier sagt? Ist das nicht ein bisschen komisch? Wenn wir uns 5. Buch Mose anschauen, Kapitel 8, das könnt ihr gerne auch zu Hause nochmal diese Parallelstellen angucken. In 5. Buch Mose 8, da geht es darum, dass Israel kurz davor steht, in das verheißene Land hineinzugehen. Und dann bekommen die nochmal neue Anweisungen, dass wenn die in das Land kommen, dass sie Gott nicht vergessen sollen, was er in Ägypten mit ihnen getan hat. Er hat sie versorgt. Sie hatten Schuhe 40 Jahre lang und die sind nicht kaputt gegangen. Das müssen wir uns mal vorstellen. Also ich weiß nicht, wie oft ihr Schuhepaare kauft, ja, aber bei mir sind spätestens ein paar, wenn ich die jeden Tag trage, nach 3-4 Jahren kaputt. Also 40 Jahre haben die noch nicht gehalten, so alt bin ich auch noch nicht, aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber das müssen wir uns vorstellen, wie Gott Israel versorgt hat. Er hat ihnen zu essen gegeben, obwohl sie gemurrt haben. Fleisch und Manna und, Dankeschön, und er hat ihnen Feuer nachts gegeben, damit sie nicht frieren. Am Tag die Wolkensäule. Wenn wir uns 5. Buch Mose 8 lesen, dann geht es um die Versorgung von Israel, dass die verstehen, Gott hat sie rausgerettet und nicht zum Tode. Gott hat sie rausgerettet und die sind jetzt in der Wüste. Und es ist selbstverständlich, dass Gott ein Volk, das es rausrettet, auch weiterhin versorgen wird, die gerade in einer Situation sind, wo die nicht Essen anbauen können. Wo die nicht gerade Brot backen können, weil sie kein Mehl und keine Körner und so weiter haben. Jesus sagt hier in der Versuchung, ich werde darauf warten, bis mein Vater mich versorgt. Denn das ist genau das, was Satan möchte. Satan möchte, dass Jesus selbstständig handelt, eigenständig. So nach dem Motto, mein Papa, du bist alt, setz dich mal zur Ruhe, jetzt bin ich dran, der Sohn. Wenn wir Johannesevangelium lesen, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, da sagt Jesus immer wieder, ich tue die Werke meines Vaters. Ich bin gekommen, um meinen Vater zu zeigen. Gott ist Geist und Jesus ist der Sohn Gottes in Menschengestalt und jetzt offenbart Jesus in Menschengestalt den Menschen, wie Gott ist. Ja, wie hätte er denn den Vater zeigen können, wenn er selbstständig handelt im Ungehorsam zum Vater? Wie könnte er seinen Vater offenbaren? Das würde ja gar nicht funktionieren, oder? Und das ist genau diese Versuchung hier. Satan möchte, dass Jesus eigenständig handelt und sagt, du bist doch Gottes Sohn, dann mach dir doch, du hast doch Hunger, mach doch Brot aus den Steinen. Und Jesus sagt, nein, ich warte auf die Fürsorge Gottes. Er hat mich in die Wüste geschickt und ich warte, dass er zum richtigen Zeitpunkt mich ernähren wird. So wie in Israel. Jesus hat hier jetzt nicht gemurrt wie das Volk Israel. Israel hatte aber auch nicht die Möglichkeit, das Wunder zu tun. Die hätten das wahrscheinlich dann getan und nicht auf die Fürsorge Gottes gewartet. Und Jesus wartet. Und das ist hier die Situation in der ersten Versuchung. Satan möchte, dass Jesus eigenständig handelt und losgelöst vom Vater, im Ungehorsam zum Vater lebt. Und ich möchte uns einen Gedanken mitgeben. Ich weiß, wir leben im Wohlstand und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr euer Leben in jungen Jahren auch gelebt habt und wie es jetzt ist. Es ist ganz stark, oft merke ich, dass wir uns auf die äußerliche Sicherheit bauen. Und wir bauen immer mehr und wollen uns noch mehr Sicherheit aufbauen und dabei ist diese äußerliche Sicherheit, die hängt doch nur am Faden. Die wahre Sicherheit ist wirklich in Christus Jesus. Egal, ob es mal einen schlecht geht oder nicht, aber ich möchte uns ermutigen, weiterhin auf die Fürsorge Gottes zu vertrauen, egal, wie es uns gerade geht. Und auch wenn wir im Wohlstand leben und eigentlich nicht diese Sorgen haben, was werden wir essen oder trinken, trotzdem zu wissen, auch meine Gesundheit und meine Arbeit ist alles von Gottes oder Jesu Fürsorge abhängig. Und ich möchte uns ermutigen, diese Einstellung wirklich im Herzen zu bewahren, dass wir, egal was gerade bei dir los ist oder was gerade vorhanden ist, wir sehen ja jetzt auch die Ukrainer kommen. Wie schnell ist plötzlich die äußere Sicherheit nicht mehr da für die? Und die brauchen Hilfe und Gott versorgt sie. Und wir dürfen ein Teil sein, um in guten Zeiten Menschen in Not zu helfen. Die zweite Versuchung, die ist total spannend. Da gehe ich ein bisschen länger drauf ein. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt nach Jerusalem. Also die heilige Stadt ist Jerusalem. Und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben im Psalm 91, 11, Vers 12. Gott wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu dem Teufel. Wiederum steht auch geschrieben in 5. Buch Mose 6, Vers 16, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ist das nicht ein bisschen komisch? Lasst es euch mal wirklich mal durch den Kopf gehen. Satan zitiert wortwörtlich Gottes Wort. Ich habe das untersucht im Urtext, wortwörtlich. Satan zitiert Gottes Wort. Satan zitiert nicht nur irgendein Wort, sondern er zitiert eine Verheißung. Das tut er. Was sagt Jesus? Jesus zitiert auch das Wort Gottes. Darf ich euch mal was fragen? Möchte Jesus uns sagen, dass so nach dem Motto, wenn ein Gemeindemitglied kommt und sagt, du, hier ist Gottes Verheißung für dich und du sagst, nee, aber es steht auch anders geschrieben, möchte Gott uns beibringen, dass wir mit dem Wort Gottes so nach dem Motto, wir benutzen es, wie wir es wollen? Ja, es ist schön, du bringst mir Wort Gottes, aber ich konter mit dem Wort Gottes. Möchte Jesus uns sagen, das Wort Gottes steht im Widerspruch? So hört sich das doch an, oder? Guck mal, Satan zitiert Psalm 91, 11 und 12 und Jesus sagt, wiederum steht aber auch geschrieben, ja, im 5. Buch Mose 6, 16. Ich war ein bisschen verwirrt, als ich diesen Text las, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, wir leben in einer Zeit, wo das Wort Gottes ein Meinungsbuch geworden ist. Ich erlebe so viele Menschen, die sagen, ja, das ist deine Meinung und das ist deine Auslegung, aber ich sehe es ganz anders und es ist ganz anders. Und dann kommt der Dritte und sagt, es ist wiederum anders. Und alle sagen von einer Textstelle, ja, 20 Leute, 20 Meinungen. Und dann sage ich, ja, wenn das so ist, dann würden wir ja nie in der Lage sein, das Wort Gottes zu verstehen, oder? Das wäre doch traurig. Ich meine, Gott hat sich offenbart in seinem Wort und es ist ganz klar und eindeutig. Und es gibt Auslegungsregeln, das macht das Wort Gottes selber, um das Wort Gottes zu verstehen. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo wir unter Christen so handeln. Die meisten von uns lesen bestimmt Losung oder Losung. Ich weiß nicht, seit wann wurden die eingeführt? Wie bitte? Ach, ganz lange her, also länger als ich erwartet habe. So grundsätzlich sind Losungen ja nicht verkehrt. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist bei den Losungen? Viele benutzen es, um ihr schlechtes Gewissen, dass sie vielleicht nicht gerne lesen oder so und im Wort Gottes nicht gelesen haben. Und dann lesen sie einfach nur eine Losung, den Vers und sagen, ha, ich habe heute Wort Gottes gelesen. Falls mich heute doch einer fragt, ich habe die Bibel gelesen. Wisst ihr, was das Problem bei Losungen ist? Wer von uns, wenn er die Losung liest, liest die Losung aus dem Wort Gottes in ihrem Kontext? Wer tut das von uns? Wahrscheinlich fast niemand, oder? Ich möchte es euch erklären, was Satan hier macht. Satan sagt, Jesus, spring runter, sozusagen mach Selbstmord und dann trifft die Verheißung vom Psalm 91 in Kraft. Ja, denn es steht wirklich so, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf deinen Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Satan sagt, spring runter, also begib dich in die Gefahr, dann trifft Psalm 91 in Kraft. Ich möchte mit euch mal Psalm 91 lesen, nicht den ganzen Psalm, nur die Verse. Hört mal genau hin, was da wirklich steht. Psalm 91 ab Vers 1. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Also wer unter dem Schirm Gottes sitzt. Denn Gott errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finsteren schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engel befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Wann trifft die Verheißung ein? Nach Psalm 91? Wenn du dich selbst in Gefahr begibst? Wann kommt denn die Pest? Nicht, wenn ich damit rechne, oder? Das heißt, wenn Gefahr über dich kommt und du nicht in die Gefahr gehst, sondern sie kommt über dich, dann trifft Psalm 91 in Kraft. Das ist ein großer Unterschied, oder? Merkt ihr das? Ja, wenn die Pfeile des Jägers kommen, naja, dann trifft Psalm 91 in Kraft. Nicht, wenn ich zum Jäger laufe und sage, hier, erschieß mich. Es ist ein Unterschied. Das ist das, was Satan macht. Satan, ist unglaublich, was er macht. Er benutzt das Wort Gottes, er benutzt eine Verheißung, aber er dreht den Kontext um. Und was Jesus hier macht, indem Jesus das Wort Gottes aus dem 5. Buch Mose zitiert, Jesus erkennt das und sagt, diese Situation ist nicht plötzlich eine Verheißung auf mich, sondern es ist eine Rebellion gegen Gott. Ich versuche Gott damit. Denn ich sage Gott, du hast doch eine Verheißung gegeben, aber ich springe jetzt wirklich da freiwillig hin und ich will gucken, ob du mich wirklich beschützt. Das ist Gott versuchen. Und nicht die Verheißung. Merkt ihr was? Ich weiß, dass das Bibellesen schwer ist. Mir geht es auch immer schwer damit. Wisst ihr, warum es so schwer ist, das Wort Gottes immer zu lesen? Es ist nicht nur einfach ein Buch, wie ein Roman oder so, sondern es ist das Wort Gottes und Satan wird alles dafür tun, dass du da drin nicht liest. Das wird Satan tun. Es ist ein geistlicher Kampf. Danach kommt natürlich dazu, ob ich gerne lese oder nicht. Wir Männer, wir sind nicht die Stärksten im Lesen. Es gibt Männer, die lesen gerne, aber es gibt viele Männer, die sind eher die Arbeiter und Arbeit und dann noch lesen. Das ist wirklich ein bisschen schwierig. Satan benutzt Wort Gottes, aber er verdreht die Situation. Und Jesus ist in der Lage, diese Situation zu erkennen und weiß, Psalm 91 trifft nicht in Kraft, weil es eine ganz andere Situation ist. Der Kontext ist ein ganz anderer. Deswegen, Jesus will uns nicht beibringen, so nach dem Motto, wenn einer mit dem Wort Gottes kommt, ich komme auch mit dem Wort Gottes und dann ist alles gut und jeder geht seine Wege. Nee, so funktioniert das nicht. Das Wort Gottes ist klar, nur man muss verstehen, in wo hinein die Verheißungen geschrieben worden sind. Ein klassisches Beispiel, ich mache gerade mit ein paar Jungs so einen kleinen Jüngerschaftskurs. Wir gehen dadurch, um Männer nach dem Herzen Gottes zu werden. Und dann sagte einer, ja, mein Taufspruch war Josua 1,9. Ist doch ein klassischer Tauf- oder ein Vers, ne? Segensvers. Weiß jemand, was in Josua 1,9 steht? Das ist ganz klassisch. Ich möchte es euch mal kurz vorlesen. Es ist erstaunlich, dass wir, wenn wir unterwegs sind, wir geben lieber gerne Segensworte als Ermahnungsworte weiter, oder? Ich meine, unserer Seele tut's ja gut, wenn ich Segensworte höre und Verheißungsworte und nicht Ermahnungsworte, oder? Oder keine Bedingungen, richtig? Es ist total gefährlich in der heutigen Zeit, weil wir geben Geburtstagsverse manchmal weiter, indem wir einen Bibelvers einen wünschen oder wir lesen Losungen, und versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen diese Sachen, sondern das Problem ist, dass diese Verse immer aus dem Kontext rausgerissen sind und wir lesen nur einen Vers und wir wissen gar nicht, was davor und dahinter steht. Und wir wissen nicht, ob diese Verheißung an einer Bedingung geknüpft ist oder nicht. Josua 1, Vers 9 ist an einer Bedingung geknüpft. Und ich möchte euch die vorlesen. Die meisten bekommen dann diesen Vers. Sieh, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Das ist ein super Verheißungsvers. Könnt ihr euch das vorstellen? Egal, was du tust, ist der Herr mit dir. Aber diese Verheißung ist an einer Bedingung geknüpft. Und die Bedingung ist in Vers 8. Und lass das Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinem Wege gelingen und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du unverzagt bist und unverzagt und getrost seist. Ist das nicht erstaunlich? Ich möchte uns nur aufzeigen, dass wir nicht vom Wort Gottes weichen. Wenn du Schwierigkeiten hast mit dem Wort Gottes lesen, macht euch Bibellesepläne, macht Zweierschaften, wo euch einander helft, wo ihr Rechenschaft einander geben könnt. Nicht um zu sagen, ja, schon wieder nicht gelesen, du Schlechter. Nein, darum geht's nicht, sondern dass ihr darin Kraft erlangt, wirklich im Wort Gottes zu lesen und es zu tun, denn Gott hat sich offenbart. Wenn wir wissen wollen, was Gott uns zu sagen hat, wir haben es. Wir sind eine Nation, die wahrscheinlich habt ihr 2, 3, 4 Bibeln zu Hause. Aber wie oft lesen wir? Lesen wir auch 2, 3, 4 so viel? Satan ist sehr raffiniert. Er benutzt das Wort Gottes. Aber er verdreht den Kontext, so dass es dann nicht mehr die Verheißung ist, sondern eine Versuchung Gottes. Man versucht Gott damit. Und Jesus erkennt das und deswegen zitiert er 5. Buch Mose 6, 16. Und da geht es darum, wo Israel auch kurz davor steht, ins Land zu gehen. Und dann sagt auch Mose, sagt er, vergisst Gott nicht und versucht ihn nicht, wie ihr ihn in der Wüste in Massa versucht habt. Und da ging es darum, dass die Durst hatten und wieder gejammert haben und wieder sich nach Ägypten gesehnt haben. Und dann hat Mose mit Gott gesprochen und dann musste Mose mit seinem Stab gegen den Felsen schlagen und Gott hat ihnen Wasser gegeben. Das war auch eine Versuchung. Die haben Gott versucht, herausgefordert. Gott hat sie in die Wüste geschickt, mit dem Ziel versucht werden. Und eine Versuchung hat das Ziel, um unser Herz zu offenbaren, wo wir stehen. Manchmal wissen wir gar nicht selber, wo wir stehen. Und eine Versuchung hilft uns, wenn Gott uns in Versuchung schickt, dann hilft es uns, unser Herz, dass es offenbart wird, wo stehen wir und dass wir die Dinge korrigieren dürfen und uns auf die Fürsorge Gottes hoffen können, aber dass wir auch die Verheißungsworte, die Segensworte, die wir hören, lest die im Kontext. Es gibt Verheißungen, die sind einfach da, ohne Bedingung, aber es gibt Verheißungen, die sind an Bedingungen geknüpft. Und solange man die Bedingungen nicht erfüllt, wird das Wort auch nicht eintreffen. Und Gott hat sich da klar geäußert und offenbart und wir dürfen diese Offenbarung für unser Leben annehmen. Ich wünsche uns, dass wir nicht vom Wort Gottes weichen. Lest es zu Hause, hört Predigten. Wir haben in der heutigen Zeit so viele Möglichkeiten, um das Wort Gottes aufzunehmen. Ich habe mir die Audiobibel gekauft mit mehreren Stimmen, dass es nicht monoton ist, um zu hören. Ich nehme viel durch Hören wahr, weil ich bin auch ein schwacher Leser. Meine Frau hat mir geholfen im Studium, könnt ihr euch vorstellen, ich habe studiert 5 Jahre und ich musste viel lesen. Pro Fach 200 bis 300 Seiten. Wisst ihr, wie schwer es war? Ich nehme die ersten Seiten. So ging das. Wisst ihr, wie lange ich 200 Seiten lesen muss pro Fach? Und dann haben wir gesagt, Anna, sie liest gerne. Ich sag, komm, du liest vor. Sie hat den Nachteil, sie liest dadurch langsamer, ja, weil sonst überfliegt sie alles und behält vieles. Ich habe gesagt, hilf mir, liest du und ich folge dir in deiner Geschwindigkeit. Und sie hat mir geholfen, dass ich nicht nach der ersten Seite einschlafe. Mittlerweile kann ich auch ein halbes Buch mal lesen, ohne einzuschlafen. Aber es ist ein Prozess, es ist ein Wachstum. Ja, es ist wirklich schwer für Menschen, die nicht gerne lesen oder es nicht gewohnt waren von klein auf. Ich möchte euch ermutigen, egal was es ist, ihr kennt euch selber, aber es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, das Wort Gottes aufzunehmen und deswegen habe ich mir die Audiobibel gekauft, um es auch zu hören, wenn ich unterwegs bin, dass ich das Wort Gottes aufnehmen kann. Ich wünsche uns, dass wir darin wirklich stärker werden, um gerade solche Sachen auch in der heutigen Zeit, wo Menschen, wo Gläubige auch unterwegs sind und einfach nur mit Meinungen unterwegs sind und sagen, ja, so ist es halt. Ja, wie soll ich das denn erkennen, ob es von Gott ist oder nicht, wenn ich das Wort Gottes nicht kenne? Lasst uns von Jesus lernen, der selbst der Sohn Gottes ist und diese Sachen erkennt. Die dritte Versuchung und dann schließe ich. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihn alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu Jesus, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu Satan, das alles weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, 5. Buch Mose 6,13, da sehen wir wieder, Jesus zitiert immer das Wort Gottes. Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihn allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe da, traten Engel zu ihm und dienten ihm. Da tritt die Fürsorge Gottes ein, und die Engel bringen ihm wahrscheinlich auch Brot und Trinken, dass er versorgt wird, körperlich. Ja, Satan bietet alle Reiche der Welt an. Es ist auch sehr verlockend in unserem Wohlstandsleben. Es ist auch verlockend, was es alles so an irdischen Dingen gibt, die ja nicht schlecht sind, viele Sachen nicht schlecht sind. Aber es ist immer wichtig, dass der Gegenstand nicht zum Gott wird, sondern dass ich die materiellen Dinge für das Reich Gottes einsetze. Das ist ein großer Unterschied. Und das ist das, was Satan macht. Er bietet ihnen wirklich die ganze Herrschaft über diese Welt an. Und wenn Jesus dann den Satan anbetet. Interessant ist, wenn wir Matthäus zum Ende lesen, 28, was geschieht denn da? Jesus, wir werden alle Reiche übergeben, oder? Aber von wem? Vom Vater. Matthäus 28. Am Ende kriegt Jesus die Herrschaft, aber nicht nur über das Irdische, sondern auch über die Himmlischen. Und weil er seinem Vater gehorsam war, den Weg gegangen ist, der für ihn bestimmt war und der nicht eigenständig gehandelt hat, hat der Vater ihn alles übergeben. Und ich wünsche uns, dass wir von Jesus lernen. Er ist unser Vorbild, er ist der Sohn Gottes und er hat uns einen Weg gegeben, wie wir als Gläubige untereinander leben, in der Familie leben, als Gemeinde leben. Ich wünsche uns, dass ihr als Gemeinde hier auch in Hameln ein Licht seid für die Menschen, dass ihr einen Unterschied macht. Und der Unterschied wird in der Beziehung zu Jesus ganz eindeutig und Menschen werden das sehen. Ich wünsche euch Gottes Segen hier in dieser Stadt und dass noch viele Menschen hier zum Glauben kommen. Amen. Gottes Segen. Gottes Reich ist in Gefahr und Gott setzt alles auf eine Karte. Und eine Frage möchte ich dir noch mitgeben. Was riskierst du für das Reich Gottes? Wie viel riskierst du für das Reich Gottes? Amen.